Schön, dass ihr da seid. Ich bin Julia, das ist eben schon gesagt worden. Und als der Terrorangriff auf Israel losging von der Hamas, da war ich gerade eher zufällig in Jerusalem, eigentlich im Urlaub mit Freunden. Morgens um 7.30 Uhr, da lag ich noch im Bett, ging auf einmal der Alarm los und dann wurde durchgesagt, wir müssen jetzt alle in den Keller gehen. Ich habe mich ziemlich geärgert, weil ich dachte, warum machen die irgendwie so eine Übung so früh morgens? Und erst als ich runtergekommen bin und die Leute angefangen haben zu reden und jeder hatte natürlich da irgendwie sein Smartphone draußen, habe ich gemerkt, sowas machen die in Israel gar nicht. Da gibt es keine Übungen, weil es viel zu oft bittere Realität ist. Und so war es ja in diesem Fall auch. Und als wir da so ganz eng zusammengefärscht im Keller von diesem Hostel mit Leuten aus aller Welt saßen, dachte ich, ich bin hier eigentlich gar nicht so weit entfernt von dem Ort, wo Jesus die letzten Worte zu seinen Freunden und Freundinnen gesagt hat, 24/7, ich bin bei euch alle Tage, bis ans Ende der Welt. Und ich dachte aber, Jesus, was heißt das, wenn die Welt zusammenfällt? Andere Szene hat Simon gerade schon gesagt, ich habe eine FSJ gemacht in Peru und hier sind ja viele, die interessiert sind an Mission, ich auch. Und da war ich in Lima, ich habe bis heute noch engen Kontakt zu Freundinnen und Freunden da und viele von denen wohnen in Slums, also nicht in irgendwelchen super tollen Häusern, sondern mehr in so Hütten. Und in diesem Jahr gab es ganz viel ungewöhnlich starken Regen in Lima, eigentlich regnet es da nie und die sind da nicht drauf eingestellt. Das heißt, ganz, ganz viele Häuser sind einfach zusammengefallen. Und der Grund ist der Klimawandel. Die Auswirkungen davon und wir wissen auch jetzt, dass es in den nächsten Jahren immer stärker wird. Und ich saß wieder da und dachte, boah, es ist so ungerecht, weil wir im Westen sind die, die das am stärksten verursachen, aber die Ärmsten der Armen müssen das mal wieder ausbaden. In Deutschland merken wir es gerade auch, natürlich, Stichwort Hochwasser, haben wir alle gehört. Und dann denke ich, Jesus sagt 24/7, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt, aber was, wenn die Welt zerfällt oder zu heiß wird, wenn die Gletscher schmelzen, der Meeresspiegel steigt oder die Urwälder abgeholzt werden? Das sind nur zwei Ausschnitte von dem, was gerade so abgeht in der Welt. Ich könnte noch erzählen von meiner Freundin Marina, die mir gestern aus Kiew geschrieben hat, dass sie die ganze Nacht wieder im Bunker war. Oder von Paul, der gerade sein Abi gemacht hat und eigentlich mutig ins Leben starten sollte, aber er hat Depressionen und eine Angststörung und sitzt darum eigentlich fast nur in seinem Zimmer. Und stimmt, könnte jede und jeder von euch auch eine Geschichte erzählen. Sachen, wo ihr euch irgendwie Sorgen macht und wo ihr denkt, wow, die Welt ist eigentlich gerade nicht so, wie sie sein sollte. Ich bin Optimistin und ich finde das eigentlich doof, wenn Leute immer alles schwarz malen, vor allem am Anfang von so christlichen Predigten und Vorträgen, wenn die Prediger oder Predigerin immer erstmal alles ganz, ganz schlecht macht. Und man hat das Gefühl, die redet mir ein Problem ein, was ich gar nicht hatte, bevor ich hier reingekommen bin, um mir dann die Lösung des Problems zu geben, was ich nicht hatte. Also das will ich eigentlich nicht tun, aber trotzdem dachte ich in letzter Zeit so, wow, also was heißt das? Ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt 24/7. Aber was, wenn ich das Gefühl habe, die Welt, wie ich sie so kenne, die zerfällt? Und ich merke, ich weiß nicht, wie euch das geht, in diesem ständigen Krisenmodus, in dem man irgendwie so steckt, bei mir und bei vielen anderen, mit denen ich so rede, ich komme viel rum, immer mal wieder eine von zwei Reaktionen, manchmal, da wechseln die sich auch ab. Da gibt es Leute, die sagen so, ja, das ist natürlich auch schwierig mit dem Klima, das liegt mir auch total am Herzen, aber also jetzt so auf den Flug in den Urlaub zu verzichten, es gibt ja auch viele Krisen, da müssen sich auch irgendwie andere mal drum kümmern, da kann ich ja jetzt eigentlich auch nichts beitragen. Ich habe ja auch so viel anderes zu tun. Irgendwer muss das schon regeln. Irgendwer wird das schon regeln. Und die Christen und Christinnen sagen dann, naja, Gott wird sich schon irgendwie kümmern. Und ich muss sagen, ich verstehe das total. Weil das kann ja auch super überfordernd sein. Meine Freundin Marina aus der Ukraine sagt immer zu mir, Julia, davon, dass du noch eine Panikattacke in Deutschland kriegst, ist mir in Kiew auch nicht geholfen. Und da hat sie ja recht. Aber gleichzeitig erinnert mich dieses, wir setzen uns mal in den Sessel, halten uns die Ohren und die Augen zu, umgekehrt, so ein bisschen an mich in der Grundschule. Da hatte ich nämlich mal meine Brotdose im Ranzen vergessen und als ich die aufgemacht habe, habe ich gemerkt, das Brot hatte schon geschimmelt. Was macht man dann? Ich hatte keine Ahnung, was ich machen soll. Ich hatte auch irgendwie so ein bisschen Angst, dass meine Mom das jetzt nicht so cool findet. Und dann habe ich einfach diese Schimmelbrotdose in den Schrank von meinem Schreibtisch getan und dachte, das wird sich schon irgendwie regeln. Ja, es fing dann irgendwann an, in meinem Zimmer so ein bisschen merkwürdig zu riechen. Und seltsamerweise hat meine Mama das dann doch rausgekriegt. Und dann war sie schon so ein bisschen sauer, als dann auf einmal auch mein Schreibtisch angefangen hat zu leben. Also davon, dass wir uns einfach in den Sessel setzen und das Ganze ignorieren, die Augen uns zuhalten und die Ohren, geht ja dieses Problem oder diese vielen Probleme auch irgendwie nicht weg. Und dann gibt es Leute, die sind ganz anders und die denken, ach du meine Güte, wir leben ja in der absoluten Krise und es ist alles total schwierig und wir müssen ganz unbedingt was tun und die Welt zerfällt und ich muss die Welt retten und das Klima und keiner tut was, aber ich tue jetzt endlich was. Und da kommt man so ein bisschen aus der Puste und auch das verstehe ich. Und um echt zu sein, finde ich das total sympathisch. Weil ich denke, ja, dann tut man wenigstens mal was und wir müssen ja auch was tun. Also was zum Beispiel das Klima angeht, ja, wir müssen unser Leben ändern. Aber diese ständige Panikmache und das ständige im Hamsterrad rennen oder auf der Technikerkiste rumrennen, das ist ja dann irgendwie auch nicht nachhaltig. Weil das eben auch total leicht zur Überforderung und zur Erschöpfung führt. Die Klimaaktivistin Luisa Müller schreibt in einem Interview, wie es ihr so geht. Sie sagt, ich bin ein emotionaler Mensch und dann kommen diese ganzen Emotionen immer wieder hoch. Immer wenn ich mich aufrege und etwas Neues über den Klimawandel erfahre, wird es noch schlimmer. Und sie sagt, dass sie dann so ein Burnout bekommen hat. Und dann sagt sie, es sind bei Fridays for Futures viel mehr Menschen, als man denkt, die unter einem Burnout oder krassen Stresssymptomen leiden. Ich muss mir immer und immer wieder sagen, alles ist okay. Ich muss nicht alles alleine schaffen. Ich kann das Klima nicht alleine retten. Und ich denke, so beide, also bei denen, die sich in den Sessel setzen und die Ohren und die Augen zuhalten und bei denen, die ständig im Hamsterrad rennen, da steckt ja eigentlich Angst dahinter. Und Angst ist ja erstmal ein wichtiges Meldesystem, aber wenn man halt so ein Dauerangstmodus hat, dann ist das ja so, dass wir irgendwann als Menschen erstarren und gelähmt werden und eben dann nicht mehr produktiv etwas machen können. Und darum ist meine Frage in all den Krisen und Klima und all diese Sachen, gibt es nicht vielleicht noch einen dritten Weg zwischen Sessel und Laufrad, wie man mit all diesen Herausforderungen umgehen kann? Eben einen Weg, der uns nicht in den Sessel des faulen Optimismus setzt und uns auch nicht in das Hamsterrad der ständigen Überforderung bringt. Und dann bin ich, wen verwundert's, doch mal wieder bei Jesus gelandet, weil ich gemerkt habe, ich brauche für all das ein Bild von der Zukunft, das mir Hoffnung gibt, dass die Sachen doch auch irgendwie anders laufen lassen. Neulich habe ich eine junge Frau getroffen und die hat gesagt, Julia, ich kenne ja eigentlich gar keine Welt, in der es in Deutschland keine Billigflüger gibt, wo Klamotten nicht Wegwerfware sind. Seit ich mich erinnern kann, gibt es den Klimawandel und die Klimaungerechtigkeit. Ich kenne gar kein anderes Wirtschaftssystem als den ungerechten Kapitalismus. Wie soll ich denn ein Bild von einer Welt entwickeln, für das es sich lohnt einzustehen? Und ich denke, ja, verstehe ich total. Also wenn ich mein Zimmer neu einrichten will oder meine Wohnung, dann brauche ich eine Idee, wie es denn da aussehen könnte, wenn es fertig ist. Dann gehe ich auf Pinterest oder Insta oder wo ihr auch immer hingeht, um Bilder zu suchen, die mich motivieren, neue Wandfarbe zu kaufen und die Möbel von Ikea dann doch irgendwie zusammenzubauen und so weiter. Und das ist für mich die Frage, was ist das hoffnungsvolle Bild von der Zukunft unserer Welt, das uns Mut macht und uns inspiriert? 24/7, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt, sagt Jesus. Und ich bin dann bei einem Text gelandet, den ein Freund von Jesus geschrieben hat. Paulus kennt ihr wahrscheinlich alle oder die meisten. Und er erklärt, was Jesus damit meint. Da schreibt Paulus in einem Brief an die Nachfolgerinnen und Nachfolger von Jesus in Rom. Rom war damals ja die Hauptstadt der Politik und der Wirtschaft. Also man könnte das vergleichen mit Berlin oder Brüssel oder vielleicht noch eher Washington. Und die lebten auch in Zeiten von großen Krisen und Kriegen und Unsicherheiten. Ein bisschen ähnlich wie bei uns. Wer will, kann seine Bibel aufschlagen. Ist immer gut. Kann man das mitlesen und checken, was die da vorne sagen, dass die einem keinen Quatsch erzählen. Römer 8. Ich lese ab Vers 20. Paulus schreibt da, die Schöpfung, also die Natur, ist der Vergänglichkeit unterworfen. Allerdings, ohne dass sie etwas dafür kann. Sie musste sich dem Willen dessen beugen, der ihr dieses Schicksal auferlegt hat. Aber damit verbunden ist eine Hoffnung. Auch die Schöpfung wird von der Last der Vergänglichkeit befreit werden und an der Freiheit teilhaben, die den Kindern Gottes mit der künftigen Herrlichkeit geschenkt wird. Wir wissen allerdings, dass die gesamte Schöpfung jetzt noch unter ihrem Zustand seufzt und ächzt, als würde sie in Geburtswehen liegen. Also wer schon mal einen Waldbrand gehört hat, wie ich vor einiger Zeit in Korsika, der weiß, was Paulus damit meint, dass die Schöpfung ächzt. Er wusste schon vor 2000 Jahren, dass nicht nur wir Menschen leiden, sondern dass wir ganz stark verbunden sind mit der Natur, mit der Umwelt, dass die ganze Welt irgendwie verstrickt ist und schmerzt. Und dann schreibt Paulus weiter, Vers 23, und sogar wir, denen Gott doch bereits seinen Geist gegeben hat, den ersten Teil des künftigen Erbes, also schon mal so eine Anzahlung, auch wir seufzen innerlich noch, weil die volle Wirklichkeit dessen noch aussteht, wozu wir als Gottes Söhne und Töchter bestimmt sind. Wir warten darauf, dass auch unser Körper erlöst wird. Unsere Errettung schließt ja diese Hoffnung mit ein. Nun ist aber eine Hoffnung, die sich bereits erfüllt hat, keine Hoffnung mehr. Denn warum sollte man auf etwas hoffen, was man schon verwirklicht sieht? Also noch ist nicht so ganz da. Dass wir also das, worauf wir hoffen, noch nicht sehen, da wir das noch nicht sehen, warten wir unbeirrbar, bis es sich erfüllt. Jetzt springe ich einmal kurz. Vers 25. Also das Spannende bei Paulus ist, der ist ein absoluter Realist. Der weiß genau, die Menschen leiden, ist nicht alles so, wie wir uns das wünschen und die Natur irgendwie auch. Es ist völlig klar, auch die Freundinnen und Freunde von Jesus stecken mittendrin im Schmerz der Welt. Wenn hier jemand sitzt, der chronische Krankheiten hat oder Depressionen oder schwere Dinge im Leben mit sich trägt, dann liegt das nicht daran, dass du zu wenig glaubst oder dass irgendwas falsch an dir ist. Kriegt man ja manchmal so ein bisschen den Eindruck. Sondern es liegt daran, dass wir Teil einer verletzten, verstrickten Welt sind. Und dann aber, Paulus ist Realist, aber gleichzeitig hat er eben auch noch einen anderen Blick auf diese Welt. Er hat ganz viel Hoffnung auf eine Realität hinter der Realität. Also er setzt sich eben nicht in seinen Sessel und hält sich die Augen zu, sondern Paulus blickt tiefer. Man hat irgendwie das Gefühl, der sieht mehr als ich. Vor einiger Zeit war ich im Kino und als der Film losging, dachte ich so, hä? Ist irgendwie ein bisschen verschwommen. Also haben die irgendwie einen Fehler gemacht oder was? Schlechte Qualität. Bis ich mich so umgeguckt habe und gesehen habe, die Leute um mich herum hatten alle Brillen auf. Ich war im 3D-Film und habe es nicht gemerkt. Ich bin also nochmal raus, habe mir so eine schicke Brille dann auch geholt und auf einmal, wow, konnte ich klar sehen, diese Qualität und diese Tiefe. 3D. Genauso scheint Paulus mir die Realität dieser Welt ganz scharf im Blick zu haben. Und dann sieht er aber mit so einer göttlichen Hoffnungs-3D-Brille noch eine Realität hinter einer Realität. Für die Musiker könnte man auch sagen, Paulus hört in der Melodie dieser Welt einen anderen Beat. Das ist der Hoffnungsbeat Gottes. Paulus hört mehr. Den Hoffnungsbeat Gottes, der sich unter die Melodie der Welt gemixt hat. Und hier geht es weiter, wie sich dieser Hoffnungsbeat anhört. Vers 28. Eines aber wissen wir, alles trägt zum Besten von denen bei, die Gott lieben. Sie sind ja in Übereinstimmung mit seinem Plan berufen. Schon vor aller Zeit hat Gott die Entscheidung getroffen, dass sie ihm gehören sollen. Darum hat er auch von Anfang an vorgesehen, dass ihr ganzes Wesen so umgestaltet wird, dass sie seinem Sohn gleich sind. Er ist das Bild, dem sie ähnlich werden sollen, denn er soll der Erstgeborene unter vielen Brüdern und Schwestern sein. Und weil Gott sie für dieses Ziel bestimmt hat, hat er sie auch berufen. Und weil er sie berufen hat, hat er sie auch gerecht erklärt. Und weil er sie für gerecht erklärt hat, hat er ihnen auch Anteil an seiner Herrlichkeit gegeben. Was können wir jetzt noch sagen, nachdem wir uns das alles vor Augen gehalten haben? Der tiefere Blick. Gott ist für uns. Wer kann uns dann noch etwas anhaben? Er hat ja nicht einmal seinen eigenen Sohn verschont, sondern hat ihn für uns alle hergegeben. Wird uns dann zusammen mit seinem Sohn nicht auch alles andere geschenkt werden? Vers 35. Was kann uns da noch von Christus trennen und seiner Liebe? Not, Angst, Lebensgefahr, Klimawandel, Krieg, Depression. Also schreibt Paulus jetzt nicht, aber ich glaube, es ist okay. In all dem tragen wir einen überwältigenden Sieg davon, durch den, der uns so sehr geliebt hat. Ja, ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch unsichtbare Mächte, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch gottfeindliche Kräfte, weder Hohes noch Tiefes, noch sonst irgendetwas in der ganzen Schöpfung uns je von Gottes Liebe trennen können, die uns geschenkt ist durch Jesus Christus, unseren Herrn. Das 3D-Zukunftsbild von Paulus trägt die Farben der Liebe Gottes. Und diese Liebe, die gilt dem ganzen Planeten, jedem einzelnen Menschen, ja, aber auch den Tieren und den Pflanzen und allem, was Gott geschaffen hat. Gottes Liebe ist nämlich eine ganz nachhaltige Liebe. Nichts kann uns trennen. Weder Überkonsum noch Profitgier, weder Hochwasser noch Dürre, weder Krieg in der Ukraine noch Krieg in Israel. Der Hoffnungsbeat Gottes, der sagt, Gott hat die Welt und die Tiere und die Pflanzen ins Leben geliebt. Und das bedeutet die Brüllaffen und die Alpengletscher und der Amazonas und wir alle haben viel, viel tiefere Bedeutung, als wir je geahnt hätten. Und ja, wenn die Erde vor Überhitzung explodieren würde, dann würde jemand das Echo hören und uns vermissen. Und darum verspricht er 24/7. Ich werde es gar nicht so weit kommen lassen, gerade weil Nachhaltigkeit von Anfang an ein göttlicher Wert war. Gott setzt sich eben nicht in seinen göttlichen Sessel, guckt mal von oben zu und wirft ab und zu ein paar Bonbons runter, sondern Gott wird aktiv. So aktiv, dass er Mensch wird, einer von uns. Das ist die ultimative Einmischung Gottes. Und Jesus, der macht Gerechtigkeit zu seinem Kernprogramm. Wie er lebt und wie er davon redet, das hat so krasse Kraft, dass es seit 2000 Jahren immer wieder ganze Gesellschaften revolutioniert und Systeme auf den Kopf stellt. Jesus sagt, ja, ich trage die letzte Verantwortung für diese Welt und darum bin ich bereit, bis zum Äußersten zu gehen. Paulus schreibt das hier, Gott hat doch seinen Sohn gegeben. Wie sollte der mit dem uns nicht alles andere auch geben? Hört ihr das nicht, sagt Paulus, den Beat Gottes, den Beat der Liebe, der Großzügigkeit, der Gerechtigkeit. Und dann sagt Jesus, ich übernehme so sehr Verantwortung, dass ich für die Ungerechtigkeit, für die Verstrickung dieser Welt zahle und dafür sterbe, sodass jedes Opfer von Ungerechtigkeit weiß, das trifft Gott so sehr, dass er selbst dafür gerade steht und dafür zahlt. Aber hey, da wo damals und vielleicht auch heute die Leute gedacht haben, puh, das ist das Ende, Ende mit 24/7, Tod und Zerstörung haben eben doch das letzte Wort. Also kann ich mich doch in meinen Liegestuhl setzen oder muss dann vielleicht doch wieder in das Hamsterrad einsteigen. Da zeigt Jesus, ich habe das letzte Wort. Jesus kommt ins Leben zurück, Auferstehung. Leben ist stärker. Jesus setzt sich durch. Und Paulus schreibt hier im Römerbrief, hey Jesus, der ist im Prinzip nur der Prototyp. Der ist nur die Inspiration für das 3D-Zukunftsbild. Jesus ist sozusagen der Grundtakt für Gottes Hoffnungsbeat. Das Modell für das, was Gott mit uns und mit der ganzen Erde vorhat. Wie Jesus werden auch wir auferstehen und verändert und transformiert. Und mit uns die ganze Erde, die ganze Schöpfung. Das Interessante bei Jesus ist, ja, weiß nicht, ob euch das schon mal aufgefallen ist, wenn man sich den so anguckt, auferstanden, dann gibt es da Dinge, die scheinen immer noch genauso zu sein. Also er scheint immer noch Fisch zu mögen. Finde ich jetzt nicht so gut, aber okay, soll er machen. Jesus hat immer noch die gleichen Freunde, der erinnert sich an die Sachen. Also es gibt Kontinuität nach der Auferstehung. Gleichzeitig gibt es aber auch Sachen, die sind komplett neu. Also scheinbar ist sein Körper nicht so ganz an Raum und Zeit gebunden. Der kann auf einmal in einem Raum erscheinen, der abgeschlossen war. Und der Tod oder so der Zerfall, die haben seinem Körper nicht wirklich mehr was an. Jesus strahlt vor Leben. Es gibt also Altes und Neues nach der Auferstehung. Und ich glaube, das ist der Grundbeat für Gottes Zukunftsmusik mit dieser ganzen Welt. Diese Erde ist kein Auslaufmodell, das irgendwann mal auf dem galaktischen Müllhaufen landen wird. Das wäre sehr wenig nachhaltig. Sondern Gott transformiert diese Erde. Also das bedeutet, was jetzt schon schön und gut und gerecht ist, das hat Ewigkeitswert. Das wird weiter bestehen. Das bringt Gott durch und lässt es noch mehr erstrahlen. Das bedeutet, es lohnt sich, sich in Freundschaften zu investieren, weil Beziehungen über unser Leben hinausgehen würden. Es lohnt sich, Musik zu machen, kreativ zu sein, zu designen und zu schreiben, weil Schönheit Ewigkeitswert hat. Es lohnt sich, sich für Gerechtigkeit einzusetzen, weil auch das Teil von Gottes neuer Welt wird. Lachen, Glück, Fußball oder Handball in meinem Fall, Lagerfeuer im Wald, Schokolade, all die guten Dinge wird es weitergeben und sie werden noch besser werden. Und gleichzeitig verspricht Gott dann aber auch, das, was dich verletzt, die Klimaungerechtigkeit, der Krieg, die Depressionen, das werde ich zurechtbringen. Und es wird eine neue und gerechte Welt geben, die nicht vom Klimawandel bedroht ist, die vor Leben strahlt, wo niemand mehr in den Keller fliehen muss wegen Bombenangriffe, wo es kein Corona geben wird und keine Abschlussprüfungen, kein Liebeskomma, kein Mobbing. Und wir werden einen Auferstehungskörper haben. Und für alle, die wie ich unter chronischen Schmerzen leiden, ist das wirklich Good News. Wir werden auf auferstandenen Beinen und mit auferstandenem Rücken gehen. Wow. 3D-Hoffnungsrealität. Für alle, die in diesem Pessimismus-Hamsterrad feststecken, ist das die Botschaft, du musst nicht allein die Welt und das Klima retten. Du musst nicht allein gegen die Ungerechtigkeit dieser Welt kämpfen. Gott ist mittendrin im Business, das ist seine Mission. Er transformiert diese Welt und er trägt die allerletzte Verantwortung. Nichts kann uns trennen von seiner Liebe. Er ist wirklich bei uns, alle Tage bis ans Ende der Welt. Und selbst das Ende hat er noch in der Hand und wird es weiterführen. Und das Ende wird der Anfang von etwas Großartigem sein. Gleichzeitig, für alle, die ängstlich im Sessel sitzen und sich nicht trauen, wirklich was zu tun oder denken, das brauche ich vielleicht gar nicht, ist das die Botschaft, hey, wir sind Teil von Gottes großen Transformationsteam. Das geht jetzt schon los und Gott will uns dabei haben. Er lädt uns ein, sei Teil davon. Paulus schreibt, die Christin oder an den Christinnen und Christen soll die Herrlichkeit Gottes für die ganze Schöpfung deutlich werden. Und ich denke, wow, was für eine Würde. Wir dürfen die Liebe und die Fürsorge und die Großzügigkeit Gottes widerspiegeln. Für die Natur, für die Menschen, für die Gesellschaft. Und ich denke, krasse Würde, aber auch krasse Verantwortung. Wir sind berufen, ganz aktiv mitzugestalten. Und so zu leben, dass andere sehen, wow, die tanzen wirklich nach einem anderen Beat. Wow, die scheinen wirklich eine Realität hinter der Realität zu sehen. Die sind nicht von Angst bestimmt, sondern von Mut und Hoffnung. Für mich ist das eine riesen Motivation bei meinem Einsatz für Gerechtigkeit. Ich habe schon gesagt, ich habe in Lima gelebt und ich habe da gearbeitet in einem Viertel, ich weiß nicht, wie viele Leute, tausende von Leuten da gewohnt haben, nur in diesem einen Viertel. Und ich dachte immer, was kann ich schon tun? Ist doch alles nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Aber wenn ich darauf gucke, dass Gott diese Welt verändern wird, dann denke ich, mein Tropfen auf den heißen Stein, den wird Gott gebrauchen und einen Transformationsfluss daraus machen. Mein Engagement ist eben nicht umsonst, sondern Gott nimmt das, was ich mit meiner kleinen Kraft bringe und wird es verwandeln, verwenden, vollenden und vergolden und am Ende sein Nötiges dazugeben. Bei mir war das so, dass ich irgendwann, als ich dann nochmal in Peru war, mit einer Freundin zusammengesessen habe, die Sozialpädagogin ist. Und wir haben überlegt, was können wir denn tun? Wir haben so einen Plan geschrieben. Dann bin ich wieder nach Deutschland gekommen und habe Freunden davon erzählt. Und die sagten, Julia, krass, wir wollten schon immer eine Hilfsorganisation gründen. Können wir dir helfen? Ich dachte, yes, gerne. Die haben dann die ganze Orga gemacht. Wir haben eine kleine Hilfsorganisation, die heißt JOS.TV, das heißt Gott sieht dich. Ist wirklich sehr mini. Wir helfen 17 Jugendlichen dabei, ein Studium zu machen. Aber das Ganze zieht Kreise. Wir haben Jackie geholfen. Sie hat ihrem Bruder geholfen. Der hat dem nächsten Bruder geholfen. Jetzt hat die Familie ein Haus aus Stein. Der Traum, den die Mutter ihr Leben lang hatte. Wenn wir zu Gottes Hoffnungsbeat tanzen, dann sieht das manchmal vielleicht ein bisschen komisch aus für die Leute um uns herum. Aber Gott macht was draus. Als ich in Israel war, war ich auch in Bethlehem. Da habe ich mir diesen Armreif gekauft bei einem jungen Mann, der mir erzählt hat, dass er Granaten sammelt und daraus Schmuck macht. Und wenn ich das umdrehe, ihr seht das vielleicht nicht, aber das ist ein bisschen dunkel, da sieht man, dass es aus Granaten gemacht ist. Ich trage den seitdem sehr viel. Als Erinnerung daran, dass es eine Realität hinter der Realität von Schmerz und Zerbruch gibt, die uns überall begegnen. Gottes 3D-Hoffnungsrealität. Gott macht selbst aus dem tiefsten Leid etwas Neues, etwas Wunderschönes, etwas Gerechtes. Das ist die Hoffnung, die mich mutig in die Zukunft gehen lässt. Nichts kann uns trennen von der Liebe Gottes, denn Jesus sagt, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt. Und das Ende ist nur der Anfang. Vielen Dank, dass ihr so lange zugehört habt. Jetzt geht das los mit den Fragen. Also ihr dürft einfach alle Fragen stellen, die ihr so habt. Also vielleicht am besten zum Thema. Aber wenn ihr was anderes wissen wollt, können wir das auch machen. Simon hat hier vorne sein Handy, ne?
Jawohl.
Und da kommen die an. Und man kann auch voten. Also man kann auch sagen, ich habe gar keine Frage, aber ich lasse mich mal inspirieren von den anderen. Und dann legen wir einfach los, oder?
Genau, ihr wart schon fleißig dabei, vielen Dank. Ihr könnt weitermachen auch unter onlinequestions.org und das Datum von heute 07.01.24. Also viele interessieren sich tatsächlich auch für dich persönlich. Ich vermute aber, dass wir jetzt hauptsächlich beim Thema bleiben wollten. Aber so Dinge wie, wie geht es dir, Julia, wie alt bist du und in wie vielen Ländern warst du schon, wie viele Sprachen kannst du, sind auch spannend. Vielleicht trefft ihr Julia nachher noch und kommt nochmal ins Gespräch über solche
40.
Dinge. Genau. Ich fange mal an mit der Frage, die im Moment bei den Votes hier ganz viele Punkte bekommen hat, nämlich Himmel und Erde werden vergehen, sagt Jesus. Meint er hiermit, dass die Frage nach dem Klima für uns Christen irrelevant ist?
Ha, ja, genau das meint Jesus nämlich, glaube ich, nicht. Jesus spricht immer wieder davon, dass die also dass Himmel und Erde zusammenkommen werden. Also wenn wir in der Offenbarung lesen, dann geht es um das neue Jerusalem und dass der Himmel auf die Erde kommt. Und das bedeutet für mich, was vergehen wird, ist diese Trennung, sondern Gott wird wohnen bei den Menschen. Wow, krass. Da steht auch zum Beispiel, dass es kein Meer mehr geben wird. Das Meer ist ein Bild für das Böse und das Schlechte. Die Leute hatten damals sehr große Angst vor dem Meer. Ich glaube nicht, dass das bedeutet, dass es kein Wasser mehr geben wird, um ehrlich zu sein, weil wie sonst Leben funktionieren kann, weiß ich nicht. Also, ich glaube, dass das Bild, was die Bibel malt, ist, dass Gott tatsächlich Himmel und Erde, und damit mit Himmel ist gemeint, so der, nicht ne, da, wo wir Wolken sehen, Sky auf Englisch, sondern mehr Heaven, also der göttliche Bereich und der menschliche Bereich, diese Erde zusammenkommen werden und Gott ganz nah bei den Menschen sein wird. Und das wird diese ganze Welt komplett verändern. Und das ist für mich eben so eine ganz große Hoffnung, weil das bedeutet, es landet nicht alles auf dem Müll, sondern es lohnt sich jetzt schon anzufangen, sich einzusetzen, weil mein Engagement jetzt Ewigkeitswert hat, weil Gott das verwenden wird. Ich unterrichte auch am Joanneum, das ist eine super Bibelschule, wer da gerne hin will, in Wuppertal, kann ich nur empfehlen. Und da habe ich auch mit den Studierenden über den Klimawandel gesprochen und darüber, was es für eine krasse Hoffnung ist, dass Gott diese Welt neu macht. Und dann sagte einer der Studenten, ach ja, das ist ja interessant. Wenn ich das glaube, dann bedeutet das ja, dass ich mir gar keinen Langstreckenflug kaufen muss und dadurch die Umwelt verpesten muss, weil ich ja zum Beispiel die Niagara-Falle dann auch noch in der Ewigkeit mir anschauen kann. Da haben wir alle ein bisschen gelacht, aber ich dachte, ja, genau das sind diese Bilder, die wir brauchen, um hier vielleicht auch auf manches jetzt schon mal zu verzichten. Ganz viel vom Klimawandel hat ja auch damit zu tun, dass dadurch Menschen echt krass leiden. Und wie ich gesagt habe, sind das immer die Ärmsten der Ärmsten. Ich glaube, dazu sind wir von Jesus gerufen, uns einzusetzen gegen die Klimaungerechtigkeit. Das allererste, was Gott uns sagt, ist, hey, pass auf meine Schöpfung auf. Ich würde mal sagen, im Moment machen wir nicht ganz einen guten Job da drin. Aber das sollten wir tun, weil das Material dieser Erde ist das, was Gott weiter verwenden wird. So wäre jetzt meine Antwort.
Jetzt sind wir hier bei der Jumiko und offensichtlich ist bei manchen oder vielen, die hier auch das angehakt haben, die Frage nach dem Zusammenhang zwischen Mission und der Umwelt. Inwiefern ist es berechtigt, dass Christen sich so stark in Umweltschutz investieren, obwohl Menschen verloren gehen? Ist Umweltschutz auch Missionsarbeit?
Auf jeden Fall. Also erstens, wie ich schon gesagt habe, ist der allererste Auftrag Gottes, bevor Jesus irgendwann mal gesagt, geht in alle Welt, zweite Seite der Bibel, wahrscheinlich je nachdem, wie groß eure Schrift ist in der Bibel, dass Gott sagt, kümmert euch um meine Erde. Und das ist auf Lutherdeutsch übersetzt mit, macht euch die Erde untertan. Wenn man aber ins Hebräische reinschaut, bedeutet das nicht, beutet diese Erde aus, sondern seid gute Verwalter, bringt das zum Blühen. Und eben, was ganz wichtig zu verstehen ist, ist, dass Klimaschutz ganz, ganz viel mit Menschenschutz zu tun hat. In ganz vielen Gegenden dieser Erde lässt sich das nicht mehr voneinander trennen. Ich habe selbst, wie gesagt, in Peru gearbeitet und da habe ich immer wieder gemerkt, ich kann den Leuten nicht von Jesus erzählen, ohne denen erst was zu essen zu geben, weil sonst können die mir gar nicht zuhören. Also Mission und Diakonie gehören zusammen. Die sind von dem gleichen Vogel die zwei Flüge. Ne? Weil man nur einen Flügel hat, kann man nicht so gut fliegen. Also ich habe es noch nie probiert, aber ich habe es mir sagen lassen. Und genauso ist es mit dem Umweltschutz, glaube ich, auch. Weil es wirklich eine Bedrohung ist für die Heimat von sehr, sehr vielen Menschen. Und auch, ich arbeite viel mit Studierenden zusammen und Leuten, die sich eben sehr einsetzen für den Klimaschutz und die immer wieder zu mir sagen, Julia, wie kann das sein, dass ihr Christen die seid, die häufig am wenigsten damit zu tun haben wollen. Wie kann das sein? Das macht euch unredlich. Und ich erlebe immer wieder, wie Menschen sagen, euer Zeugnis vom Evangelium wird dadurch eingeschränkt. Ihr seid für mich nicht glaubwürdig, weil ihr euch so wenig um den Klimawandel schert. Und das kann ich verstehen, um ehrlich zu sein. Ich glaube, da geht es auch ganz viel um Information und dass man mehr den Mut hat, sich da so ein bisschen reinzulesen und zu gucken, was sind denn die Auswirkungen davon. Und dann wird einem sehr schnell, glaube ich, deutlich, hey, das gehört total zusammen. Und ich glaube, das ist eine Sache, die Jesus uns auch aufs Herz legt. Ich kenne auch viele super tolle Projekte, wenn ihr zum Beispiel mal Arocha euch anschauen wollt. Das sind Christen, die sich einsetzen fürs Klima und die das tun aus christlicher Motivation. Ich halte auch über den Klimawandel immer wieder Vorträge an Unis und erlebe ganz oft, wie Leute total andocken bei dieser Sache mit der Hoffnung. Also man kann ein bisschen super missionarische Gespräche haben, wenn man mit Leuten über die Hoffnung im Klimawandel spricht, die von Jesus herkommt. Klarer Tipp.
Vielen Dank, das ist spannend. Ihr habt noch einige und viele Fragen und manche sind auch nochmal sehr praktisch. Was hältst du von diesem oder jenem? Wir schaffen die nicht mehr alle, weil die Zeit läuft. Wir haben noch so 5-6 Minuten. Ich würde gerne mit einer Frage abschließen und dann müssen wir gucken, ob wir Wege finden, wie du noch ein paar andere vielleicht im Nachgang beantworten kannst. Aber das ist eine schöne Frage zum Mitnehmen und vielleicht kannst du die noch kurz beantworten, bevor wir dann gleich mit dem Lied abschließen. Wie kann man den Beat der Hoffnung lauter drehen in der Musik, wenn die Musik der Welt einen oft so einnimmt?
Ja, vielen Dank für die Frage. Das sage ich immer, wenn ich nicht sofort eine Antwort weiß. Aber bin ich wirklich dankbar, weil ich glaube, das ist echt eine Herausforderung. Vielleicht sind solche Treffen wie die Jumiko so ein Moment, ne, wo man wieder lauter den Beat hört. Für mich hat das ganz viel auch damit zu tun, mich immer wieder mit Jesus zusammenzusetzen und das auch Jesus hinzulegen und zu schreien und zu klagen und zu sagen, Jesus, ich komme überhaupt nicht klar auf die Ukraine, weil ich eine Freundin da habe oder auf das, was in Israel passiert oder was auch immer bei euch privat ist. Wir dürfen bei Jesus ja so klagen. Und Römer 8, den Text, den ich eben gelesen habe, den habe ich eine Zeit lang jeden Tag gelesen, weil ich gemerkt habe, ich brauche das. Ich brauche wirklich nicht nur den Beat, sondern auch den Text zum Beat, der irgendwie mein Herz nochmal neu belebt. Ich glaube, es ist auch wichtig, mit anderen darüber zu sprechen. Ich weiß nicht, manchmal sowas wie Klimawandel zum Beispiel wird häufig in Gemeinden, ist mein Empfinden, auch so ein bisschen ausgespart. Hey, redet darüber, auch wo euch das Sorgen macht oder wo ihr überlegt oder wo kann ich was beitragen oder ihr euch vielleicht auch überfordert fühlt oder so. Und betet, sagt Jesus, zeigt mir doch, wo kann ich denn selbst was tun? Und wenn ihr in diesem Hamsterrad feststeckt und total ja nicht mehr weiter wisst, dann ist auch da Jesus ja da, der uns rausziehen kann aus diesem Hamsterrad und sagt, ich bin da. Ich schreibe mir manchmal Zettel, ich mache mir Erinnerungen auf dem Handy. Ich hatte eine Zeit lang immer um 11.03 Uhr ist mein Wecker angegangen und ich habe kurz verinnerlicht, Jesus ist jetzt da. In all den Krisen, Jesus ist jetzt da. Und was mir tatsächlich unfassbaren Mut gibt, ist immer wieder diesen Blick auf die Zukunft. Wir reden relativ wenig davon, was Ewigkeit bedeutet, ist mein Empfinden. Also die meisten Leute denken, ja, wenn wir, also nach dem Tod, dann werden wir irgendwie wie so Engelchen und sitzen die ganze Zeit auf einer Wolke und spielen Harfe oder so. Das, um ehrlich zu sein, würde mich jetzt nicht besonders ermutigen, weil ich bin jetzt nicht so der Harfen-Fan. Aber hey, wenn man mal das ein bisschen genauer sich anschaut, diese krassen Bilder der Bibel, dann ist es eben eine viel konkretere Hoffnung, die wir haben. Das hat was mit Körper zu tun. Wir kriegen einen Auferstehungskörper und hey, also das hat was mit Sport wahrscheinlich auch noch zu tun, den wir dann auch alle können vielleicht. Das wird mit Musik und mit Schönheit zu tun haben. Also die Dinge, die wir jetzt schon kennen und wissen, die haben Ewigkeitsbestand. Die guten, wunderbaren Dinge. Und mir das immer wieder vor Augen zu malen, ich denke auch manchmal, hey Jesus, ich habe dann so Lust, weiß ich nicht, mit Delfinen zu schwimmen oder keine Ahnung. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen naiv, aber sich immer mal wieder hinzusetzen und überlegen, boah, was finde ich so cool an der Ewigkeit? Das macht mir, glaube ich, relativ wenig, aber es gibt richtig gute Sachen und das macht mir Hoffnung und das macht mir Mut, die mich dann auch wirklich in Gang setzt, eben nicht in den Sessel und komm, Gott macht das schon alles, sondern hey, ich darf dabei sein im Ewigkeitsteam Gottes.